Wir stehen in der Betrachtung der Offenbarung in Kapitel 8. Wir kommen heute zu den Posaunengerichten. Und so schlage ich vor, dass wir, nachdem wir schon die ersten Verse ausführlich behandelt haben, heute lesen ab Kapitel 8, Vers 6. Und zwar bis zum Schluss des Kapitels und gleich weiter in Kapitel 9 bis und mit Vers 12. Wer liest uns bitte vor? Am Mikrofon.
Kapitel 8,
Verse 6 bis zum Schluss und Kapitel 9, 1 bis 12.
Und die sieben himmlischen Boten, die die sieben Posaunen hatten, machten sich selbst bereit, damit sie posaunten. Und der erste Bote posaunte. Und es entstand Hagel und Feuer, vermengt mit Blut, und es wurde zur Erde geworfen. Und ein Drittel der Bäume wurde verbrannt, und alles grüne Gras wurde verbrannt. Und der zweite Bote posaunte, und etwas wie ein großer Berg, das mit Feuer brannte, wurde ins Meer geworfen. Und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Und es starb ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer waren, die Seelen hatten. Und ein Drittel der Schiffe wurde völlig zerstört. Und der dritte Bote posaunte. Und es fiel ein großer Stern aus dem Himmel, der brannte wie eine Fackel. Und er fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns lautet Wermut. Und es wird ein Drittel zu Wermut. Und viele von den Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Bote posaunte. Und es wurde geschlagen ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne, damit ein Drittel von ihnen verfinstert würde und der Tag zu seinem Drittel nicht scheine, und die Nacht desgleichen. Und ich sah und hörte einen himmlischen Boten, der inmitten des Himmels flog und mit großer, lauter Stimme sagte, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstimmen der drei himmlischen Boten, die im Begriff sind zu posaunen. Und der fünfte Bote posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes. Und Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie nicht schädigen sollten das Gras der Erde, noch alles Grüne, noch irgendeinen Baum, sondern allein die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen haben. Und es wurde ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war wie Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden zu sterben begehren, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen zum Kriege gerüsteten Pferden, und auf ihren Köpfen war etwas wie Kronen, gleich Gold. Und ihre Gesichter waren wie Gesichter von Menschen, und sie hatten Haar wie Frauenhaar. Und ihre Zähne waren wie die von Löwen, und sie hatten Brustpanzer wie eiserne Brustpanzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse von Wagen vieler Pferde, die in den Krieg eilen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht war, den Menschen 5 Monate lang Schaden zuzufügen. Und sie haben über sich einen König, den Boten des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ging vorüber. Siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem.
Ja, bis dahin. Vielen Dank. Also wir haben gesehen bisher, dass die Gerichte Gottes über diese Welt, die sind aufgeschrieben in einem Buch mit 7 Siegeln. Das haben wir in Offenbarung 5 gefunden. Jesus Christus wird dieses Buch mit den 7 Siegeln öffnen nach der Entrückung der Gemeinde. Zunächst werden die ersten 6 Siegel geöffnet und es kommen schwere Gerichte über diese Welt. Es beginnt mit dem ersten Siegel. Da haben wir gesehen, da wird der Antichrist, der größte falsche Verführer, erscheinen. Aber dann die weiteren Siegeln bringen diverse Katastrophen über diese Welt. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kommt eigentlich erst mit dem 7. Siegel. Das haben wir letztes Mal gesehen in Kapitel 8, Vers 1. Lies das nochmals jemand? Vielleicht gerade 1 und 2. Ja, bis dahin. Also, das 7. Siegel eröffnet die große Drangsalszeit. Das sind die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als Richter der Welt. Das wird eröffnet mit dem 7. Siegel. Und zunächst gibt es einfach ein Schweigen im Himmel. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wir haben dann letztes Mal gesehen, in dem Einschub, Verse 2 bis 5, da geht es um Jesus Christus, den hohen Priester im Himmel, der den Gebeten der Gläubigen, es geht um den gläubigen Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird, Kraft gibt. Und wir haben eben in Matthäus 24 die Angabe des Herrn Jesus, dass die gläubigen Juden in der Zeit vor der Drangsal beten sollen, dass ihre Flucht, die ganz am Anfang der Drangsal stattfinden muss, nicht auf einen Sabbat fällt und auch nicht auf einen Winter. Und darum ist es eben so interessant, dass hier in Ergänzung in Offenbarung 8 eben gezeigt wird, wie der Herr Jesus als hoher Priester, er wird da genannt ein anderer Engel, das heißt nicht, dass Jesus Christus ein Engel ist, so wie wir, was wir unter Engel verstehen, sondern wir haben letztes Mal gesehen, es ist der andere Engel, das ist der Engel des Herrn aus dem Alten Testament und das war immer Gott selbst. Also er gibt als hoher Priester Kraft diesen Gebeten. Und wenn wir nochmals aufschlagen in Matthäus 24, dann sehen wir, was den Auftakt geben wird zur großen Drangsal, eben zu diesen Gerichten des 7. Siegels. Liest jemand Matthäus 24, nochmals ab Vers 15? Das ist etwas Wiederholung. Wer liest am Mikrofon? Verse 15 bis 22.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.
Danke. Also wir sehen in diesem Abschnitt, wie wichtig das Gebet sein wird für die gläubigen Juden, für den Überrest aus Israel nach der Entrückung. Die werden also beten, noch vor der Drangsal, dass eben dieses entscheidende Ereignis der großen Flucht auf die Berge, dass das nicht auf einen Sabbat fällt, und auch, denn das wäre hinderlich für eine Flucht. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, ist alles blockiert. Und auch nicht auf den Winter, denn das wäre auch eine Katastrophe, wenn man dann auf die Berge fliehen muss. Und so werden sie intensiv beten, dass eben Gott das alles zeitlich so führt zu ihren Gunsten. Und in Ergänzung dazu sehen wir eben in Offenbarung 8, wie der Herr Jesus diesen Gebeten Kraft gibt, indem er gewissermaßen seine Herrlichkeit oder die Gebete mit seiner Herrlichkeit, diesem Wohlgeruch des Rauchwerks, umhüllt. Und jetzt sehen wir das Signal zur großen Drangsal nach Matthäus 24. Was wird das sein? Ja, der Gräuel der Verwüstung. Jetzt muss man wissen, sehr oft in der Bibel werden Götzen als Gräuel bezeichnet. Und eben gerade im Buch Daniel, wo dieser Ausdruck vorkommt, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, da wird dieser Ausdruck Gräuel schon verwendet in Daniel 11 in der erfüllten Prophetie für dieses Götzenbild, das einst Antiochus Epiphanes auf den Tempelplatz in Jerusalem gestellt hatte. Das ist Daniel 11. Ich kann die Stelle angeben für die, die gerne aufschreiben. Aber das ist erfüllte Prophetie. Da hat also dieser Antiochus Epiphanes, das war im 2. Jahrhundert vor Christus, ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt. Und in Daniel 11, 31 wird darauf Bezug genommen. Und Streitkräfte von ihm, das ist Antiochus gemeint, werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Feste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Und dieser verwüstende Gräuel, das war eben ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Und nun in Daniel 9, Vers 27 wird über die letzten 7 Jahre gesprochen in der Prophetie. Also die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Liest das jemand noch vor? Daniel 9, Vers 27. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir müssen uns da durchkämpfen.
Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt.
Ja, also hier wird gesprochen von jemandem, der einen festen Bund mit den vielen, im Buch Daniel sind die vielen, wiederholt ganz klar die Masse des jüdischen Volkes. Kapitel 11 und 12 sieht man das. Die vielen. Also, dieser Er, das ist der kommende Fürst aus dem wiedererstandenen Römischen Reich. Das wird also der kommende Diktator Europas sein. Der wird mit Israel, und ich muss betonen, unter dem Antichristen, einen Bund schließen für 7 Jahre. Dieser Bund soll ein Sicherheitsbündnis sein gegen die drohende Gefahr der Armeen aus dem Norden, die Israel zerstören wollen. Vollkommen. Und für eine Woche oder Jahrwoche, also das sind nicht 7 Tage, sondern damit ist gemeint 7 Jahre. Und jetzt sehen wir, er macht also diesen festen Bund mit den vielen für 7 Jahre. Dieser Bund wird geschlossen werden nach der Entrückung. Und dann heißt es, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Was bedeutet das, zur Hälfte der Woche? Was wäre das? Nach 3,5 Jahren. Ja? Da hören die Opfer im Tempel in Jerusalem, der wieder aufgebaut wird, heute vorbereitet wird, werden gestoppt werden, und zwar Im nächsten Satz haben wir dann, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Also da haben wir wieder dieses Wort Gräuel und dann ein Verwüster, der kommt. Das meint der Herr Jesus, wenn dieser Gräuel der Verwüstung aufgestellt werden wird. Der kommende Antichrist, also ein falscher Messias in Israel, der wird auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein Götzenbild aufstellen. Genauso wie damals Antiochus Epiphanes. Und der Jesus sagt, wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz, dann sollen die, also die Gläubigen in Judäa, auf die Berge fliehen. Und dann kommt die große Drangsal. Und eben da müssen sie beten, dass diese Flucht aber nicht auf den Sabbat fällt, nicht auf den Winter. Das machen die so. Und da wird also der Antichrist den dritten Tempel in Jerusalem entweihen mit dem Götzenbild. Und dann kommt ein Verwüster. Wer ist dieser Verwüster?
König des Nordens.
Das ist der König des Nordens, der in Daniel 11, ab Vers 40 beschrieben wird, wie er dann von Norden her Israel überrennen wird, das ganze Land überrennen wird. Und schließlich werden zwei Drittel der Bevölkerung in Israel umkommen. So steht das in Sacharja 13, Vers 8. Zwei Drittel werden umkommen. Ein Drittel wird in dieser größten Not dann umkehren. Und wenn du schon gesagt hast, der König des Nordens ist also dieser Verwüster, der kommen wird, man muss sagen, als Gericht Gottes, weil die Masse in Israel dieses Götzenbild akzeptieren wird vom Antichristen. Was bedeutet das, der König des Nordens? Also kann man da noch mehr wissen, wer das ist, was das ist?
Ja, aus heutiger Sicht sieht man ja schon mal die IS, der Islamische Staat, also Syrien und Irak. Das ist ja eigentlich schon genau mal die Gegend, wo dann wohl mal reich werden wird. Also die Vorbereitungen scheinen voll im Gange zu sein.
Ja, also dieser Begriff König des Nordens ist besonders interessant heute mit dieser Bildung der IS, des Islamischen Staates, in Syrien und Nordirak. Und zwar aus dem Grund, in der erfüllten Prophetie, Daniel 11, 1 bis 35, ist ja alles erfüllt. Dort kommt ja auch der König des Nordens so oft vor. Und auch der König des Südens. Der König des Südens war immer Ägypten und der König des Nordens war immer Syrien. Und zwar Groß-Syrien. Das heißt also, sogar so groß, das umfasste nicht nur Syrien von heute, sondern Libanon, Syrien, Irak und über Gebiete übrigens der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Afghanistan, Pakistan und Iran. Also unglaublich. Und nun, der IS, der Islamische Staat, wurde 2006 gegründet in Nordirak. Und das ist so besonders interessant, weil in Daniel wird dieser Feind aus dem Norden, der Israel überrennen wird, wird genannt der König des Nordens. Aber in Jesaja hat er einen anderen Namen. Wie heißt er dort? In Jesaja, auch in Micha, wird er immer genannt der Assyrer oder Assyrien. Und Assyrien war im Altertum ein Reich, das Kerngebiet war heutiger Nordirak. Und dann haben die sich im 9. Jahrhundert ausgeweitet, auch über große Teile von Syrien und schließlich dann über den ganzen Nahen Osten. Aber das ist doch so interessant, weil der Islamische Staat wurde gegründet im Nordirak, genau nach Syrien, und umfasst jetzt große Teile von Syrien. Aber die wollen noch mehr. Jetzt haben sie sich auch vor kurzem Taliban-Führer in Afghanistan und Pakistan haben einen Treueschwur auf die IS abgelegt. Merken wir, es ist genau dieses Gebiet, das soll dieser Todfeind werden, dieser Verwüster, der kommen wird. Aber der gläubige Überrest aus Israel, sobald die das Götzenbild sehen, wissen sie, jetzt kommt's. Und dann fliehen sie auf die Berge und gehen dann hinüber nach Jordanien und schließlich in Moab, nach Jesaja 16, jenseits des Toten Meeres. Dort werden sie von Gott für 3,5 Jahre verschont. Also diese 144.000, die wir gefunden haben in Offenbarung 7, die Gott speziell versiegelt, um sie in besonderer Weise zu bewahren und zu beschützen, die werden da rübergehen. Und dann geht es von Norden los. Nun, der Herr Jesus spricht in Matthäus 24 über dieses Signal, der Gräuel der Verwüstung, das heißt, der Gräuel der Verwüstung bringt, aber er spricht nicht über den König des Nordens. Das ist ausführlich behandelt in Daniel, das wiederholt er nicht mehr. Gerade in der Endzeitrede auf dem Ölberg, da nennt der Herr Jesus viele Dinge, die eben gerade im Alten Testament so nicht ausgeführt worden waren. Also er ergänzt das Alte Testament, aber alles fügt sich ein wie ein Puzzle. Und das ist genau das Gleiche mit der Offenbarung. Die Offenbarung war ja im Jahr 95 geschrieben, eine Enthüllung von Dingen, die eben im Alten Testament und auch im Neuen Testament bis dahin so noch nicht offenbart waren, um damit dann die Bibel ganz abzuschließen. Kapitel 22, im letzten Kapitel heißt es, wer jetzt noch etwas zu diesem Buch und damit überhaupt zur Bibel hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Aber das ist wichtig zu sehen. Die Offenbarung ergänzt also ganz stark, was wir im Alten Testament schon wissen über die Endzeit, was wir auch aus Matthäus 24 und Parallelen schon wissen, wird ergänzt. Darum wird jetzt hier nicht der König des Nordens erwähnt. Aber es geht um die gleiche Zeit. Und wir haben dann gelesen in Kapitel 8, das geht dann los mit diesen Posaunengerichten. Und das sind zunächst einmal furchtbare Naturkatastrophen. Aber das kommt hinzu, zu dieser militärischen Katastrophe, dass Israel von Norden her durch den König des Nordens überrannt wird, Daniel 11, 40 bis 45. Dann kommen diese Gerichte vom Himmel hinzu. Ja, ich hoffe, das gibt so ein bisschen den klaren Rahmen. Also die Entrückung und dann dieses Bündnis für 7 Jahre. Und nach 3,5 Jahren kommt eben die große Wende. Das Götzenbild auf dem Tempelplatz und dann die schrecklichste Zeit seit Anfang der Welt und wie es nie mehr sonst sein wird. Und nun, ja,
diese Gerichte, wo du gerade angesprochen hast, die Naturkatastrophe, die betreffen ja nicht bloß Israel, sondern wahrscheinlich die ganze Welt.
Ja, ganz genau. Ja, alles betrifft am Schluss die ganze Welt. Denn, schau mal, nur schon den Punkt. Der König des Nordens überrennt Israel. Ja, dann muss sein Bundesgenosse, muss ja eingreifen. Ja, die haben ja einen Bund gemacht für 7 Jahre. Also der Westen muss militärisch eingreifen. Und die werden sich dann, wie wir später sehen, in Kapitel 16 in der Offenbarung, die werden sich dann in Harmagedon versammeln, um gegen diesen Feind aus dem Norden zu kämpfen. Darum geht es. Und dass dann Jesus Christus schließlich kommen wird, das wird eine Überraschung sein. Der Westen rechnet nicht mit Jesus Christus. Das ist vorbei. Aber der rechnet mit Krieg. Und zwar mit Krieg gegen diese islamische Welt. Und darum ist es auch interessant, dass eben diese Gebiete, die schon früher in der Antike den König des Nordens ausgemacht haben, das ist heute, sehen wir, das ist ja genau islamische Welt. Und man konnte sich früher fragen, ja, aber eben dieser König des Nordens, Assyrien wird kommen, und, aber was motiviert eigentlich diese Macht, Israel zu zerstören? Und heute wissen wir das. Das ist dieser Hass gegen Israel, der im Koran begründet ist. Die zwei großen Feinde im Koran, das sind die Christen und die Juden. Und das lässt uns heute plötzlich nachvollziehen, ja, warum eigentlich eben dieser König des Nordens mit all diesem Gebiet bis nach Pakistan, warum der eigentlich so motiviert sein kann gegen Israel. Ja, noch etwas? Noch eine Frage? Ja?
Also habe ich richtig verstanden, die 144.000 entspricht diesem letzten Drittel, die gerettet werden?
Also nein, gar nicht. Also nochmals, die 144.000, die werden ja, wie wir später sehen werden in Kapitel 14, die Erstlingsfrucht genannt. Die Erstlingsfrüchte waren immer quasi die Vorernte. Die 144.000, die bekehren sich nach der Entrückung der Gemeinde. Die werden versiegelt werden und die fliehen dann am Anfang der großen Drangsal, also gerade bevor die Drangsal beginnt, fliehen die ins Ausland. Und dann kommt ja eben der Angriff von Norden, zwei Drittel kommen in Israel um und ein Drittel bekehrt sich dann. Und das ist dann die Haupternte aus Israel. Also die 144.000 sind einfach die Vorernte, die Vorhut, kann man sagen. Und die gehen ins Ausland, werden dort bewahrt, während der eine Drittel, der dann zum Glauben kommt, der bekehrt sich im Land. Ist es so klar?
Und dann kommt der Herr ja auch, greift ein.
Ja, aber erst am Schluss von 3,5 Jahren. Also die müssen durch die ganze schreckliche Zeit hindurch, dieser Drittel. Genau. Noch etwas?
Ja, es gibt ja die Kurdengebiete, wo sich im Moment, glaube ich, auf drei Länder verteilen. Ist es richtig, dass das eigentlich so die Nachfahren von den Meder waren? Das war ja mal auch ein Herrschergeschlecht, die Perser und Meder. Und
ja, es ist so, dass eben die Meder oder die Kurden heute, die sind stolz darauf zu sagen, wir sind eigentlich die Nachkommen der alten Meder. Und darum... Die Situation von Irak ist ja so, Irak ist eigentlich dreigeteilt. Eben der Südirak, der schiitisch ist. Und das entspricht in der Bibel dem Begriff Babylon, Babylonien. Und nach Jesaja 13, 14 und Jeremia 50, 51 muss der Südirak noch völlig zerstört werden, dass er nicht mehr bewohnt werden kann. Aber dann spricht die Bibel eben über Assyrien und das ist Nordirak. Das wird der Todfeind Nummer 1 sein für Israel. Und dann spricht die Bibel aber noch über die Meder, die eine Rolle spielen werden, zusammen mit anderen, bei der Totalvernichtung von Babylonien, des Südiraks. Und so kann man also sagen, der Irak ist dreigeteilt, im Süden Babylonien, im Norden Assyrien und im Nordosten Kurdistan, die Meder. Ja? Und die Bibel spricht über Assyrien, spricht über Babylonien, spricht über die Meder, unterscheidet das. Und heute ist dieses künstliche Gebilde Irak effektiv dreigeteilt, entsprechend den biblischen Endzeitbegriffen. Seht es ein bisschen klarer? Es ist kompliziert, aber ich meine, auch schon Zweiter Weltkrieg ist kompliziert, ja? Ja, und jetzt kommen wir zu den Posaunengerichten. Also nochmals, das siebte Siegel wird geöffnet, es geschieht zuerst nichts, das ist diese Ruhe vor dem Sturm, die es braucht, damit der Überrest dann fliehen kann. Und dann kommen die sieben Engel, Vers 6, und bereiten sich um zu posaunen. Jetzt wird klar, der Inhalt des siebten Siegels sind die sieben Posaunengerichte. Und wir werden dann sehen, bei jeder Posaune geschieht etwas. Nur bei der siebten Posaune, da wird zunächst mal nichts geschehen. Aber nachher kommen die Engel mit den sieben Schalengerichten. Und daraus folgen wir, aha, die siebte Posaune besteht eben aus sieben Schalengerichte. Genauso wie das siebte Siegel aus sieben Posaunen besteht. Also daraus folgt, das siebte Siegel, das ist so konzentriert und geladen. Das besteht eben aus sieben Posaunengerichten und dann die sieben Schalengerichten. Das umfasst eben die ganzen letzten 3,5 Jahre. Darum ist das siebte Siegel so anders als die ersten 6. Die sind schon schlimm, aber was heißt schlimm? Es wird noch viel schlimmer. Und ich meine, schon Leute sagen sich, Leute, was ist mit dieser Welt? Etwas stimmt nicht mehr. Es wird ja immer verrückter, oder? Wenn ich denke an meine Kindheit, da erzählte man nicht von Terroranschlag dort und dort und dort und dort und da. Das gab es ja gar nicht. Und wir gewöhnen uns jetzt langsam daran. Es knallt immer. Das kann ja nicht mehr schlimmer werden. Natürlich wird noch viel schlimmer. Wenn dann die Siegel kommen, die sind jetzt noch nicht da, dann wird es noch viel schlimmer. Und wenn die dann vorbei sind, und dann kommt das siebte Siegel, dann kommt das Unvorstellbare. Eben das, wo man so sagt, auch in der Wissenschaft, das wäre dann ein apokalyptisches Szenario. Aber apokalyptisch kommt ja von Apokalypse, und das ist das griechische Wort für Offenbarung, für den Namen des letzten Buches. Und zwar in der Wissenschaft gibt es so zwei Naturkatastrophen, die man befürchtet, die, wenn die geschehen würden, die wären apokalyptisch. Was sind das für zwei Naturkatastrophen? Komet? Nicht unbedingt ein Komet. Noch schlimmer als Komet, ja? Meteore? Ja. Meteorit ist kleiner als ein Meteor. Ja, das musst du vielleicht erklären, was ist ein Meteor?
Ja, also ganz genau sozusagen, aber auch ein Gestein, das quasi im Weltall sich fortbewegt. Es gab ja schon Zeiten, wo wir relativ knapp an der Erde vorbei geflogen sind, sag ich mal.
Ja, genau.
Und wenn so einer mal einschlagen würde, auf der Erde, vielleicht gab es ein bisschen in Russland, in Sibirien mal.
Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Meteore, das ist das große apokalyptische Szenario, sind große Steine im Weltall, und zwar befinden die sich hauptsächlich in dem Bereich zwischen Mars und Jupiter. Dort gibt es einen richtig gehenden Gürtel voll von ganz kleinen und kleinsten Gesteinen bis hin zu riesigen Blöcken. Das kann sein 10 Kilometer Durchmesser oder noch mehr. Und die kreisen da, aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass die plötzlich die Bahn verlieren. Und dann kommen die aus diesem Gürtel raus, und es ist natürlich so, die Planeten, die Sonne umkreisen, die haben alle Anziehungskraft, und die können dann solche fehlgeleiteten Meteore, können die anziehen, und dann stürzen sie darauf ab. Und das ist übrigens auch ein Sinn, warum Gott Planeten gemacht hat. Gerade zum Beispiel der Jupiter ist ein enormes Schutzsystem für die Erde. Der ist ja unglaublich groß im Vergleich zu anderen Planeten und im Vergleich zur Erde. Das ist nichts neben Jupiter. Der hat eine so große Anziehungskraft, und immer wieder kommen fehlgeleitete Meteore dann eben auf Jupiter runter. Das ist ein Schutzsystem. So wie Gott auch für kosmische Strahlen aus dem Weltall den Erdmagnetismus gemacht hat. Dieser Erdmagnetismus zwischen Nord- und Südpol wendet ganz viel von kosmischer Strahlung ab. Das ist natürlich auf dem Mars nicht so. Und auf dem Mond auch nicht. Aber für die Erde, die bewohnt werden sollte, hat Gott das so als Schutzsystem eingerichtet. Aber eben, es gibt dann immer wieder die Möglichkeit, dass solche Meteore abkommen, aber nicht durch Jupiter als unser Schutzsystem aufgefangen wird, und dann können die Erde näher kommen, und das geschieht immer wieder mal gefährlich nahe, dann gehen sie auch weg. Aber die können dann angezogen werden, und eben gerade diese Katastrophe in Sibirien Anfang des 20. Jahrhunderts, da geht man allgemein davon aus, das war ein solcher Meteor, der abgestürzt ist. Das hat einen Feuerball gegeben. Das hat man also hundert von Kilometern entfernt, hat man den furchtbaren Knall und das Licht gesehen. Und dann wurden ganz große Waldgebiete, wurden alles flachgelegt. Also das war ein Einschlag, das entspricht unzähligen Atombomben in Energieentfaltung. Und darum ist man in der Astronomie eigentlich sehr interessiert am Studium der Meteore. Und ist so in den vergangenen Jahren hat man immer mehr einzelne Meteore identifiziert. Also die Kenntnis dieses Meteorengürtels wird immer größer. Man überlegt sich ja, was könnte man machen? Könnte man zum Beispiel einen gefährdenden Meteor vielleicht mit einer Rakete noch vorher erreichen und dann eine Bombe explodieren lassen, sagen wir eine Atombombe, um ihn noch vorher zerbersten zu lassen? Denn wenn das, was eben Anfang des 20. Jahrhunderts in Sibirien geschehen ist, wie das gesagt wurde, in, sagen wir, über Europa niedergekommen wäre, das hätte Europa weitgehend vernichtet, Leben ausgelöscht. Also das ist etwas ganz anderes als diese kleinen Sternschnuppen, ja, die man besonders August sieht man sie in den ja gut wolkenlosen Nächten kann man die sehen, wie die so runterkommen. Das sind also kleinere Steine, die dann in die Atmosphäre hineinkommen, und weil sie so schnell fliegen, reiben die derart an der Luft, dass die beginnen zu brennen. Und während ihrem Flug durch die Atmosphäre meistens werden die so in Staub eben aufgelöst, dass am Schluss nichts passiert. Aber es kann auch schon mal vorkommen, dass dadurch ein Auto zusammengeschlagen wird. Das gibt es. Also, das kann auch Menschen, einzelne Menschen töten. Aber das ist alles nichts im Vergleich, wenn so ein 10 oder 20 Kilometer Stück käme. Das wäre eine Vernichtung für einen Kontinenten. Und das gehört also zu diesen befürchteten Szenarien. Und da gibt es noch ein zweites wissenschaftliches...
Das Abschmelzen der Pole.
Ja, gut. Das wäre noch... Aber noch schlimmer als das...
Vulkanausbruch.
Ja, Vulkanausbruch. Aber das haben wir ja immer. Immer wieder.
Großvulkan mit Explosionen.
Ja, und zwar sogenannte Supervulkane. Nicht wahr? Wir kennen Ätna in Sizilien, immer wieder mal glüht er, das sieht dann auch schön aus in der Nacht. Nicht unbedingt angenehm für die Leute, die da am Abhang von Ätna, des Ätnas wohnen, wenn das Lava kommt und Einfamilienhäuser kaputt macht und so. Aber ist alles nicht so tragisch im Allgemeinen. Was natürlich noch so im Gedächtnis ist, das ist dieser Vesuv-Ausbruch in Italien, damals im Jahr 79. Und da wurde ja Pompeji vollkommen vernichtet. Und man hat dann die Stadt wieder ausgegraben und hat die Leute noch an Ort und Stelle gefunden, die Toten. Und auch die Häuser wurden sehr gut erhalten. Manche waren ja vielleicht schon in Pompeji, haben das gesehen. Also etwas ganz Schreckliches. Aber das ist nichts im Vergleich zu einem Supervulkan. Und zwar... Unter Supervulkan versteht man einen Vulkan, der wenigstens 1000 Kilometer Materie aus dem Erdinneren ausspeit, als Explosion. Aber wenn Sie sich vorstellen, Quadratkilometer, ein Kilometer so und dann noch hoch. Und das mal 1000. Und es gibt auch in geologisch Überreste, wo man sagen muss, das stammt von einem Supervulkan mit vielleicht 15.000 Kubikkilometer. Also 1000, das ist so quasi, ab da spricht man heute von einem Supervulkan, aber das kann auch noch deutlich größer sein. Wie viele Supervulkane kennt man heute ungefähr? Ja, ich frage, vielleicht hat man da mal was darüber gelesen. Größenordnung 20. Und die meisten sind so in den Randgebieten des Pazifischen Ozeans, der sogenannte Feuergürtel. Und zum Beispiel sehr bekannt ist der Yellowstone Park. Das ist eine tickende Zeitbombe. Und darum, der wird wissenschaftlich ständig, tagtäglich wird die Bewegungen dort werden registriert, im Blick auf eine Frühwarnung, wenn es wirklich zu einer Katastrophe kommen sollte. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen in den Anden in Bolivien. Also wenn der in die Luft gehen würde, das wäre eben für große Teile der Menschheit eine Katastrophe. Ja, also das sind so zwei Szenarien. Und jetzt lesen wir Nochmals Offenbarung 8, Vers 7. Wer liest?
Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.
Jawohl. Also nicht jetzt ein einzelner Riesenmeteor, sondern ein Hagel. Gut, ein Hagel kann natürlich sein Eis, Eishagel. Wo kennen wir in der Bibel einen ganz schrecklichen Eishagel? Wie? Bei den Plagen in Ägypten. Schlagen wir auf, 2. Mose. Und wir müssen ja gut beachten, die 10 Plagen über Ägypten, die haben ganz erstaunliche Parallelen mit diesen Gerichten, jetzt, die wir in der Offenbarung lesen werden, in den weiteren Kapiteln. Und effektiv sind eigentlich diese 10 Plagen quasi ein Vorgeschmack gewesen von dem Gericht Gottes in der Endzeit über die Welt. Ägypten hat ja in der Bibel immer die symbolische Bedeutung der Welt. Und der Pharao ist ein Bild von Satan als dem Fürsten dieser Welt. Und dieses Gericht über Ägypten ist ein Vorgeschmack des Gerichtes, das Gott über die Welt bringt nach der Offenbarung. Und jetzt schauen wir uns mal an, das war die 7. Plage, Offenbarung, 2. Mose 9. 2. Mose 9, Vers 18. Liest das jemand vor?
Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, vom Tag seiner Gründung an bis jetzt.
Ja, bis dahin. Ja. Übrigens, diese Formulierung kommt dir uns irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Ich meine jetzt gerade das über die Stärke des Gerichts, desgleichen nicht in Ägypten gewesen ist von dem Tage seiner Gründung an bis jetzt.
Ähnliche Formulierung wie die Trübsal.
Ja, wie die Trübsal. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wer wollte noch was sagen da drüben?
Also Matthäus 24.
Ja, Matthäus 24, also der Herr sagt, von dieser Drangsal, sie wird so sein, wie es nicht gewesen ist seit Anfang der Schöpfung, bis jetzt. Noch je sein wird. Also und hier haben wir diesen Hagel und genau diese Formulierung, aber in Bezug auf Ägypten. Seit der Gründung von Ägypten, so etwas hat es nie gegeben. Und jetzt noch weiter in 2. Mose 9, Vers 22, liest jemand weiter.
Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, dann wird im ganzen Land Ägypten Hagel fallen auf die Menschen und auf die Tiere und auf alles Gewächs des Feldes im Land Ägypten. Da streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus, und der Herr sandte Donner und Hagel, und Feuer fuhr zur Erde nieder. So ließ der Herr Hagel auf das Land Ägypten regnen. Und mit dem Hagel kam Feuer, das mitten im Hagel hin und her zuckte, und der Hagel war sehr schwer, wie es im ganzen Land Ägypten noch keinen gegeben hat, seitdem dieses Land eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel, und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel.
Jawohl. Ja, so ist das also geschehen, als Gott gewirkte, unvorstellbare Naturkatastrophe. Das war also nicht symbolisch. Ja, und ist ein Vorgeschmack von dem, was eben in der Endzeit geschehen soll. Und das gibt uns so einen Hinweis, dass das nicht einfach symbolisch ist, dieses Gericht vom Himmel, sondern eben Ägypten als begrenztes Gebiet symbolisiert die Welt als Planeten, den Gott in der Endzeit auch mit solchen Katastrophen richten wird. Und nun noch etwas, also das war Hagel, da wird nichts weiter darüber gesagt, was das war, verbunden mit Blitz und Donner, auch in ganz unvorstellbarem Maß. Und jetzt schauen wir in Josua 10. Als Israel im Kampf war mit den Kanaanitern. Gegen eine ganze Koalition von Königreichen Kanaans. Liest jemand Josua 10, ja, vielleicht ein bisschen vorher, schon Vers 10.
Der Herr erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach auf dem Weg nach der Anhöhe von Bet-Horon. Und sie schlugen sie bis Aseka und bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen und am Abhang von Bet-Horon waren, da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Aseka, sodass sie starben. Die Zahl derer, die durch die Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten.
Ja, also hier wird von einem ganz besonderen Art von Hagel erwähnt. Da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab. Und die werden dann genannt Hagelsteine. Also, in der Offenbarung steht einfach Hagel. Aber man muss das nicht beschränkt sehen eben auf Eishagel, sondern Hagel kann genau das Gleiche bedeuten wie in Josua 10. Das waren also Meteoriten. Und zwar so große, dass sie eben nach ihrem Durchschlag durch die Atmosphäre immer noch als Steine kamen, die tödlich waren und diese Armee vernichtet hatte. Ja, und wir sehen, wie eben die Natur zerstört wird, genauso wie dieser Meteor in Sibirien eben riesige Waldgebiete vollkommen vernichtet hatte. Da lesen wir von diesem Gericht: der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und das ist natürlich ein besonderes Argument, dass es eben hier um einen Steinhagel geht, weil das Feuer eine so große Rolle spielt. Eben, dass die feurig erhitzt durch die Reibung der Atmosphäre dann auch die Natur verbrennen. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 8. Liest das jemand am Mikrofon? 8 und 9?
Ja. Wie darf man sich das vorstellen, mit Blut vermischt? Steht bei mir noch Hagel und Feuer mit Blut vermischt.
Dachte, ja.
Ist das, weil es rot glüht vielleicht?
Oder? Also da wird eine rote Flüssigkeit mit dabei sein. Nicht wahr? Bei der ersten Plage in Ägypten, was war das? Wasser wurde in Blut verwandelt. Und das Wort Dam auf Hebräisch, Blut, hängt zusammen mit Adam, das heißt rot. Also das Wort Dam, Blut, das heißt Rotes eigentlich im Hebräischen. Mit hebräischen Ohren hört man Dam, hört man gleich das Wort Rot, ja? Also das Rote. Und so war eben das ganze Gewässer in Ägypten wurde in rote Farbe verwandelt. Aber man muss jetzt nicht denken, das war quasi menschliches Blut. Das Wasser war in menschliches Blut umgewandelt. Sondern es gibt einen Prozess mit Bakterien in Ägypten, der bekannt ist, der das Wasser eben rot machen kann. Und man kann das dann nicht mehr trinken. Aber eben Gott hat übernatürlich eingegriffen damals in Ägypten, sodass es in einem Maß eben geschehen ist, wie das normalerweise nie geschieht. Und da wurde das rot. Und eben das kann auch darauf hinweisen, mit Blut vermischt. Ja, und dann gehen wir weiter, Vers 8 und 9. Wer liest vor? Ja, da haben wir das. Ein großer Berg, der brennt im Feuer und dann durch eine solche Explosion ins Meer geworfen wird. Das würde im Prinzip genau der Bedrohung durch Supervulkane entsprechen. Nicht ein normaler Vulkan. Und mit Folgen eben für das Leben im Meer, der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Das ist gleichzeitig noch ein Riesenschlag auf die Wirtschaft. Ja, die Schiffe, die spielen nach wie vor heute eine riesige Rolle im ganzen Welthandel. Denkt man nur zum Beispiel an den Weizenhandel. Das läuft über die Schiffe. Und wenn mit Weizen gehandelt wird, da geht es sofort um Hunderte von Millionen Schweizer Franken. Ich sage jetzt nicht Euro. Ja, aber ich sage nur, das sind ganz enorme Faktoren der Weltwirtschaft. Und dann plötzlich dieser Schlag, ein Drittel der Schiffe zerstört. Also es ist nicht nur der Schlag selbst, ich will damit andeuten, sondern auch die ganzen Folgen, die daraus entstehen. Und dann kommen wir zu Verse 10 und 11. Wer liest? Nochmals am Mikrofon am besten vor. Es ist wichtig für die Leute, die das nachher auf der Aufnahme hören und im Auto fahren, die können das nicht nochmals nachlesen.
Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren.
Ja, da haben wir ja genau das nächste befürchtete Szenario von Leuten, die völlig nichts mit Gott zu tun haben. Aber es ist interessant, wenn man so in der Literatur darüber liest, die brauchen genau die Ausdrücke, apokalyptisches Szenario. Aber die Apokalypse spricht wirklich über solche Dinge. Ein großer Stern vom Himmel mit verheerenden Folgen für den Planeten. Übrigens noch zu dem Begriff Stern. In der Bibel werden eben auch die Meteore Sterne genannt. Und wenn wir zum Beispiel in Matthäus 24 lesen, dass die Sterne des Himmels herunterfallen werden, dann muss man nicht denken, dann wird Sirius, dieser Stern, oder irgendein Stern in der Galaxie, das sind ja Sonnen, so groß wie unsere Sonne oder noch größer, auf die Erde fallen würde. Auch nicht Jupiter oder Saturn, aber eben solche Meteore. Schlagen wir auf Matthäus 24 oder Lukas 21, wäre noch besser. Lukas 21. Und nachher Matthäus 24. Lukas 21, Vers 25 bis 28. Wer liest am Mikrofon?
Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem, umwogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.
Ja, dieser Ausdruck, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, das weist hin, also dass sogar eben im Weltall Dinge plötzlich aus der Ordnung geraten. Und damit natürlich auch das ganze Problem mit den Meteoren, ja? Aber eben, es wird Zeichen geben an Sonne, Mond und Sternen. Und überhaupt die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann, nach den 3,5 Jahren.
Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Ja, also Vers 28 zeigt die Haltung der Christen, die wirklich Jesus Christus als ihren Retter kennen. Von den Weltmenschen heißt es in Vers 26, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Nur aus Angst, was kommt jetzt noch Schlimmeres? Und dann sagt der Herr, wenn das beginnt, wenn diese Endzeitzeichen beginnen, dann sollt ihr eure Häupter heben. Eure Erlösung, das ist die Entrückung gemeint, naht. Ja, und jetzt Matthäus 24, Vers 29. Ja, liest du gerade nochmals.
Ja. Gerne. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und Herrlichkeit.
Ja, danke. Also hier haben wir diesen Ausdruck, Sterne vom Himmel fallen. Und da könnte man sich sagen, ja, aber das geht ja gar nicht. Aber nur um zu sagen, im Tadschikischen, das ist ja ein persischer Dialekt, sagt man noch heute, wenn Meteoren runterkommen, Sternschnuppen, das sind Sterne, die runterfallen. Das ist der normale Ausdruck, Sterne, die vom Himmel fallen. Und es geht mir nur einfach sachlich darum, hier sind wir bereits nach der Drangsal, wo diese Sterne runterfallen, Matthäus 24, Vers 29, aber wir sind mit den Posaunengerichten sind wir noch ein bisschen vorher, aber da beginnt das auch schon. Und eben die dritte Posaune, ein großer Stern, brennen wie eine Fackel. Und mit einer enormen ökologischen Verwüstung im Blick auf Wasserströme, Wasserquellen. Und dann wird dadurch sogar das Wasser vergiftet. Das Wasser wird nicht nur schlecht im Geschmack, eben bitter. Darum heißt dieser Stern Wermut. Wermut ist ganz bitter, aber es ist giftig. Also das interessiert ja die Astronomen heute, die genaue Zusammensetzung von den verschiedenen Objekten im Weltall. Darum schickt man auch eine Sonde hin auf einen Kometen, wurde ja auch genannt, Komet. Und wenn man wissen möchte, wie ist der zusammengesetzt, was sind das für Atome, was sind da für Moleküle? Und offensichtlich, wenn dieser runterkommt, hat der also einen Giftstoff mit dabei, sodass das Wasser verseucht wird, wenn die Menschen trinken, sterben sie. Und das wird alles so mit ganz knappen Worten beschrieben, aber das sind unvorstellbare Weltkatastrophen und das alles gleichzeitig mit diesem Krieg von König des Nordens, von Syrien, Irak und alle, was alles dann dazugehören wird. Ja, jetzt, heute baut sich das ja auf. Und Israel wird militärisch überrannt und das alles in der gleichen Zeit. Unvorstellbar. Ja, aber jetzt ist vier. Jetzt machen wir Pause. Und dann kommen wir gleich zur vierten Posaune. Ganz kurz, in der Pause hat mich nochmals jemand gefragt, ja, wie ist das, sind wir dann noch hier bei diesen Posaunengerichten? Um das nochmals ganz klar zu sagen, die Entrückung der Gemeinde wird stattfinden vor dem ersten Siegel. Also das erste Siegel handelt von dem Kommen des Antichristen, dass er offenbar wird. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, dass der jetzt das Böse aufhält, zuerst weg muss und erst dann kann der Mensch der Sünde, der Antichrist, offenbar werden. Das ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt. Er muss weggehen und zusammen mit der Gemeinde. Wie Offenbarung 22 sagt, der Geist und die Braut sagen, komm. Die Gemeinde und der Heilige Geist weg und dann kommt der Antichrist, erstes Siegel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und beim siebten Siegel kommen eben diese Posaunengerichte. Also die Erlösten der jetzigen Zeit, die sind schon längst weg. Aber der Überrest aus Israel und der Überrest auch aus allen Völkern, die sich nach der Entrückung noch bekehren werden, eben bei den Völkern ist es wichtig, es sind Leute, die das Evangelium nicht schon gehört und abgelehnt hatten. Also diejenigen, die das Evangelium gehört haben, die werden vom Antichristen verführt werden. Aber da werden noch so viele aus den Nationen weltweit in dieser Zeit sich bekehren können, aber die werden durch diese Zeit der Gerichte hindurchgehen und das erleben. Aber für die Gemeinde ist das anders. Und da kann einer sagen, ja, warum? Warum ich? Das ist Gottes Souveränität. Warum hat er mich auserwählt, dass ich zur Gemeinde gehöre? Aber wir sehen, Auserwählung, das bedeutet nicht, Gott hat einfach bestimmt, gewisse will er retten und andere will er gar nicht retten. Nein, aber auserwählt zur Gemeinde zu gehören, ist etwas anderes, als wenn man auserwählt ist, um zum Überrest Israels zu gehören. Und der wird durch die Drangsal gehen. Das ist Gottes souveräne Entscheidung. Und das gilt ja in allem im Leben, dass man sich fragt, warum gerade ich? Und anderen geht es so gut. Es ist Gottes souveräner, aber wir dürfen wissen, Gottes guter Wille. Er hat einen Plan, er hat einen Gedanken, der höher ist als unsere Gedanken. Ja, aber dann kommen wir zur vierten Posaune. Liest du gleich nochmals Vers 12.
Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne, und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise.
Ja, also jetzt sehen wir ein weiteres Gericht, das einen enormen Schlag ist auf Himmelslichter. Also das Licht wird so drastisch eingeschränkt in der Nacht und am Tag um einen Drittel verkürzt. Und das entspricht dem, was wir schon gelesen haben in Lukas 21, dass eben an Sonne, Mond und Sternen Zeichen geschehen werden. Und das auch wieder eigentlich, damit die Menschen erkennen, in welcher Zeit sie sind. Es ist auch eine Warnung, diese Zeichen am Himmel, um zu wissen, jawohl, jetzt ist genau das geschehen, was man ja immer schon gehört hat, eben diese Apokalypse, dieses letzte Buch der Bibel. Dass manche aber einfach als Erfindung und so geistige Erfindung abtun wollten, so eine Art Märchenbuch oder etwas, ein mystisches Buch. Nein, das wird so kommen. Und dann sehen wir, in Vers 13 einen Adler inmitten des Himmels. Was bedeutet das, inmitten des Himmels? Wo ist die Mitte des Himmels? Ja, oben, also im Zenit, sagt man in der Astronomie. Das ist quasi von der scheinbaren Himmelswölbung der höchste Punkt. Ja, das ist der Zenit. Und ein Adler, der spricht, was ist das? Wie? Gott. Nicht Gott, aber ein Engel. Cherubim, die haben ja Erscheinung, die können Erscheinung haben wie ein Ochse, wie ein Löwe, wie ein Adler. Das ist also wieder eine Art, eine Engelart, ein Cherub, der da drei Wehe ausspricht über die Erde. Und wehe, wehe, wehe meint die drei letzten Posaunen. 5, 6, 7. Denn die werden noch viel schlimmer sein als die ersten vier. Also wir sehen, die sieben Posaunen sind eigentlich zweigeteilt in 4 plus 3. Und wenn wir später in Kapitel 16 die Schalengerichte sehen werden, die sind auch genau in 4 plus 3 geteilt. Und zwar ist es so, können wir das kurz aufschlagen, Offenbarung 16, Vers 2. Da sehen wir nämlich in den ersten vier Schalen eine Parallele zu den ersten vier Posaunen. Sieht man das? 16, Vers 2, und der Erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde. Es kam ein böses und schlimmes Geschwür und so weiter. Die Erde wird betroffen. Dann Vers 3, und der Zweite goss seine Schale aus auf das Meer. Und es wurde zu Blut. Das Meer wird betroffen. Dann dritte Schale, Vers 4, und der Dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen. Ströme und Wasserquellen sind betroffen. Und die vierte Schale, und der Vierte goss seine Schale aus auf die Sonne. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Also die Sonne ist betroffen. Und sehen wir die vierte Posaune, der dritte Teil der Sonne wurde geschlagen. Plus Mond und Sterne. Und sehen wir die dritte Posaune, das war dieser große Stern, der die Ströme und die Wasserquellen betrifft. Und bei der zweiten Posaune haben wir gesehen, das war ein Schlag auf das Meer. Ein mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und das entspricht der zweiten Schale Meer. Und die erste Posaune betrifft das Gericht mit Hagel auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, entspricht eben die erste Schale, die wird ausgegossen auf die Erde. Sehen wir, es gibt also ganz klar parallel. Und so sind also beide in 4 plus 3 geteilt. Und eben die zweite Hälfte der Posaunen, das sind die abgesetzt sind, 5, 6, 7, das sind die Wehe-Posaunen, die so schrecklich sind und darum so genannt werden. Und darum kommt zuerst diese Warnung durch den Cherub: Wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen. Dieser Ausdruck kommt immer wieder vor in der Bibel, die auf der Erde wohnen, und hat eben einen besonderen Klang. Was ist da dran schon schlecht? Wo sollten wir denn sonst wohnen? Ja, aber wir sind doch jetzt auf der Erde. Natürlich, Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Das musste den Philippern speziell schreiben. Denn die wohnten in Philippi, das war eine römische Kolonie, steuerbefreit. Ja, da war eben die Gefahr, dass sie sich sehr, sehr, sehr wohl fühlen in Philippi. Muss man betonen, aber unser Bürgertum ist in den Himmeln. Ja, und das sagt dieser Paulus, der in einem bestimmten Moment darauf pochte, dass er römisches Bürgerrecht hat. Ah, ich bin nicht nur wie du, ein hoher Soldat, durch Einkauf römischer Bürger geworden, ich bin darin geboren. Aber, das hat er zwar eben so anerkannt, sein römisches Bürgerrecht, aber er wusste, das wirkliche Bürgerrecht ist oben. Es geht also um die Gesinnung. Und die gottlosen Menschen, die um das Gericht kommen, werden in der Offenbarung immer wieder genannt, die auf der Erde wohnen. Das sind die Menschen, die hier zu Hause sind, und für sie ist eigentlich der Himmel uninteressant. Das ist der Punkt. Und darum, jedes Mal, wenn dieser Ausdruck in der Offenbarung vorkommt, es lohnt sich, das anzustreichen, das sind die Menschen, die eben wirklich nur auf das Diesseits ausgerichtet sind. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft. Es geht nur um das Diesseits und nicht mehr ums Jenseits. Und darum, früher war die Gefahr viel mehr, dass man nur das Jenseits sah und nicht mehr das Diesseits. Aber das kam eigentlich durch die Mystik in der katholischen Kirche, kam eben sehr stark, sehr früh die griechische Philosophie hinein. Und Plato hat eigentlich alles Irdische, alles Materielle hat er verachtet. Er hat gesagt, nur das Geistige oben ist wichtig. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen nur vom Jenseits, aber das Diesseits verachtet haben. Aber das ist vollkommen falsch, denn die Bibel beginnt ja mit der Erschaffung der Welt und sagt, es war sehr gut. Also, all diese irdischen Gaben nehmen wir aus Gottes Hand. Aber eben das Problem ist, für sie war, dass das Diesseits eher verachtet wurde. Zum Beispiel im Mittelalter war das nicht üblich, dass man auf einen Berg ging, nur an Freude, an der Natur und am Wandern. Das erste Mal, wo man das findet, das ist etwa ein Bericht im 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert sogar, von jemandem, der auf einen Berg in Südfrankreich aus Freude am Wandern hinaufgegangen ist. Das war nicht normal. Und sehen wir, das hängt also mit diesem Problem zusammen. Und das Problem wurde ganz besonders durch die Reformation gelöst. Die Reformation hat wieder der Bibel den richtigen Platz gegeben und man hat der griechischen Philosophie den Abschied gegeben. Nur die Bibel, die gilt. Und dann haben die Reformatoren eben auch betont, dass all die irdischen Gaben, die sollen wir aus Gottes Hand nehmen und uns daran freuen. Aber das bedeutet nicht, dass unser Leben aufs Diesseits beschränkt ist. Und wir sehen, dann kam die Aufklärungszeit und da hat man die Bibel beseitigt und dann ging plötzlich der Himmel verloren. Und das ist unsere Gesellschaft. Die kennt nur noch das Diesseits, die sind hier zu Hause und es gibt auch gar nichts anderes. Und wenn einer vom Himmel spricht und sagt, ja, das hat man früher gemacht, um die Leute zu vertrösten aufs Jenseits. Nein, wir sind eben nicht Menschen, die hier wirklich zu Hause sind, sondern wir sind auf der Durchreise, aber unser Bürgertum ist im Himmel. Und hier sehen wir, wie das Gericht eben auf die fällt, die auf der Erde wohnen. Eben die von Gott und seinen himmlischen Gaben und dem ewigen Leben nichts wissen wollen. Ja, gibt es bis dahin eine Frage noch? Ja? Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Bitte nochmals.
Es werden ja noch aus Nationen sich welche bekehren nach der Entrückung.
Ja.
Die gehen ja durch diese Grenzzeit durch.
Ja.
Die sind also dann auch betroffen von diesem WHW.
Ja, genau. Also ich wiederhole, auch für die Aufnahme, die Menschen aus den verschiedenen Völkern, die sich bekehren werden nach der Entrückung, das ist diese unzählbare Schar übrigens aus Offenbarung 7, zweite Hälfte. Die werden eben durch diese Drangsal und durch diese Gerichte, die hier aufgeschrieben sind, hindurchgehen. Die werden davon mit betroffen sein. Ja. Aber Gott wird auch einen solchen Überrest durch die ganzen Gerichte hindurch bewahren, dass sie schließlich auch lebendig ins Friedensreich kommen werden. Gut, und vielleicht noch was zu dem auf der Erde wohnen. Ablassgelder hat die katholische Kirche früher eingesammelt im Blick aufs Jenseits. Und heute werden die Ablassgelder auch eingesammelt, einfach aufs Diesseits. Denn es geht darum, diesen Planeten zu retten. Ja? Dieser Planet geht kaputt durch CO2. Ja? Und jetzt muss man CO2-Abgabescheine bezahlen, um den Planeten zu retten. Das ist eine Art Ablasshandel, der heute betrieben wird und der sehr lukrativ ist. Das bringt Millionen ein. Unglaublich. Aber das zeigt eben, man hat einfach dieses mittelalterliche Denken auf den Kopf gedreht. Ablasshandel ist immer noch da, nur einfach mit umgekehrten Vorzeichen für solche, die nicht das Diesseits verachten, sondern die das Jenseits verachten. Das sind die, die auf der Erde wohnen. Und jetzt kommt das erste Wehe. Es ist so schrecklich. Lesen wir doch nochmals Kapitel 9, Vers 1. bis 4. Willst du nochmals lesen, ja, bitte?
Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben.
Ja, bis dahin. Jetzt sehen wir da einen Stern vom Himmel gefallen. Ist das nochmals etwas so etwas wie bei der dritten Posaune? Oder sieht man einen Unterschied?
Unterschied.
Worin besteht der Unterschied?
Da gibt es eine Parallele zum, Jesaja oder sowas, wo es heißt, eben der schimmernde Cherub, der wie ein Stern vom Himmel flog.
Ja, genau, aber wieso hättest du das denn nicht bezogen auf Vers 10 mit der dritten Posaune? Und es fiel vom Himmel ein großer Stern. Ach so, der hat einen Schlüssel, natürlich. Meteor hat keinen Schlüssel, das stimmt. Aber noch ein Unterschied, wenn man den Bibeltext ganz genau liest. Wann fällt dieser Stern vom Himmel?
Gefallen war.
Ja, wie gar nicht gesagt. Er sieht einen Stern, der vom Himmel gefallen war. Er sieht ihn nicht herunterfallen. Aber bei der dritten Posaune ging es um einen großen Stern, der runterfällt. Ja, also das ist ein gefallener Stern. Und dieser Stern wird eben in Vers 11 so umschrieben: Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Also dieser Stern, der vom Himmel gefallen ist, der geht ja hin, öffnet den Abgrund und dann kommt diese schreckliche Armee hoch. Und dieser Stern ist eben eigentlich die gleiche Person wie in Vers 11, dieser König, der Engel des Abgrundes. Und wer ist das? Das ist der Teufel. Also Abaddon auf Hebräisch, was heißt das? Wie? Ja, oder Zerstörer oder Zerstörung. Abaddon ist eigentlich Zerstörung oder Verderben. Und dann Apollyon heißt Zerstörer, Verderber. Also es ist fast das gleiche auf Hebräisch wie auf Griechisch. Ja, das ist der Teufel, der Zerstörer, Verwüster. Oder wie der Herr Jesus ihn nennt in Johannes 8, Vers 44, der Menschenmörder von Anfang. Und es wurde uns bereits der Hinweis gemacht auf Jesaja 14, wo der Fall des Satans beschrieben wird. Können wir das kurz aufschlagen? Jesaja 14, Vers 12. Liest jemand am Mikrofon vor?
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.
Ja, bis dahin.
Ja.
Also hier geht es um den Fall des Satans, der beschrieben wird als Glanzstern vom Himmel gefallen. Wohin ist er gefallen?
Scheol.
aber zuerst mal auf die Erde, zur Erde gefällt. Überwältigende Nationen. Das mit dem Scheol kommt nachher. Also dieser Engel, Engel werden ganz allgemein in Hiob 38, Vers 7 genannt, Morgensterne. Und wird dort gesprochen darüber, wie die Engel, die Morgensterne gejubelt hatten, als Gott die Erde erschuf. Und einer dieser Engel wollte sein wie Gott. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Und dann wurde er gestürzt auf die Erde und wurde so zum Satan. Und all die Engel, die mit ihm gingen, die wurden zu Dämonen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber halt, ich habe das ganze Kapitel mal gelesen. Aber da geht es ja gar nicht um den Satan, da geht es um den König von Babylon. Ja, das ist doch nicht der Satan. Was muss man dann sagen? Ja, ist es jetzt der König von Babylon oder ist es der Satan?
Das ist prophetisch.
Ja, aber ich meine, es spricht ja vom König von Babylon. Und dann sagt man plötzlich, ja, Vers 12, das sei der Satan. Wie geht das?
Er ist der hinter dem König von Babylon.
Ja, genau. Und zwar wird hier dieser König von Babylon vorgestellt als ein Mensch, der von Satan besessen ist. Und Besessenheit bedeutet Identifikation. Ein böser Geist handelt durch einen Menschen, als wäre das eine Person, aber in Wirklichkeit sind es zwei Personen. Bei der Besessenheit ist das so, dass sogar die menschliche Persönlichkeit im Extremfall ausgeschaltet werden kann. Besessene können plötzlich im Extremfall das Bewusstsein verlieren und dann spricht sogar eine andere Stimme heraus. Also, bei der Besessenheit geschieht eine Identifikation. Und auf Jesaja 14 spricht über den König von Babel in der Endzeit, der von Satan besessen ist. Und darum geht also in Vers 12 plötzlich der Prophet, ohne einen Bruch zu machen, von diesem Menschen über zu dem Geist, der diesen Menschen beseelte. Und ihn hochmütig und stolz machte. Und spricht über den Fall des Satans. Das genau gleiche findet man in Hesekiel 28. Dort geht es um den König von Tyrus im Südlibanon. Und plötzlich, wenn man da liest, ab Vers 12, merkt man, oh, aber jetzt spricht er über einen Cherub. Ein Cherub ist ein Engel, ein mächtiger Thronengel. Und dann wird gesagt, du warst vollkommen erschaffen worden, bis zu dem Moment, wo Unrecht bei dir gefunden wurde. Und da ist es also genau gleich, dieser König von Tyrus war besessen von Satan und darum kann der Prophet über den Mann sprechen und dann ohne Bruch geht er über zu einem Engel, weil sie identifiziert sind. Ja, also hier wird dieser Engel beschrieben, der zur Erde gefällt wurde. Und dann später wird sogar gesagt, in den Scheol hinabgestürzt, ins Totenreich. Ja, also, wann ist das geschehen, dieser Sturz von Satan? Kann man das zeitlich biblisch einordnen? Wie?
Vor 1. Mose 1.
1. Mose 1, 1 beginnt ja mit, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also sicher vor dem Sündenfall, denn beim Sündenfall war ja der Satan schon da. Ja. Haben das gehört? Also das ist noch eine Variante. Jemand sagt also vor 1 Vers 1, aber es geht nicht gut, denn der Satan wurde ja gestürzt auf die Erde. Da muss die Erde schon da sein. Also war es von Anfang an? Ja. Ja, sag uns genauer. Du bringst auf die richtige Spur. Der Teufel sündigt von Anfang an. 1. Johannes 3, Vers 8. So, jetzt haben wir es. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also die Erde muss schon da sein. Und dann haben die Söhne Gottes gejubelt, also die Engel, die Morgensterne, als Gott die Erde schuf. Und einer wollte sein wie Gott und wurde zur Erde gestürzt. Und dann kommt Vers 2. Ich sage es mal auf Hebräisch. Veha'aretz und die Erde. Haita tohu vavohu. Vechoshech al pene tohom. Und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Tohu vavohu. Das sind Ausdrücke, die in der Bibel immer, durch die ganze Bibel hindurch immer wieder negativ verwendet werden. Und gerade die Zusammensetzung tohu vavohu wird gebraucht für Verwüstung. Das kommt vor in Jeremia 4, Vers 23. Gott spricht über die Verwüstung des Landes Israel und es heißt, und siehe, Wüstheit und Leere. Siehe, tohu vavohu. Und jeder Leser der hebräischen Bibel, das ist wie ein Leitmotiv in der Musik. Ja? Das, tohu vavohu, ja, das kenne ich von Anfang an. Verwüstung. Also, der Teufel wurde auf die Erde gestürzt und darum heißt es, und Finsternis lag über der Tiefe. Aber der Geist Gottes verhindert weiteres Verderben. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Da kommt das göttliche Licht in die Finsternis hinein und nachher heißt es, und es war Abend und es war Morgen, ein Tag oder erster Tag. Und dann passt das mit 1. Johannes 3, Vers 8, der Teufel sündigt von Anfang an. Die Bibel beginnt, im Anfang schuf der Teufel sündigt von Anfang an. Also beim ersten Schöpfungstag, da liegen nicht lange Zeiten dazwischen. Es gibt ja auch diese Gap Theory, dass man sagt, ja, Problem mit diesen Millionen Jahren in der Evolutionslehre, die müssen wir irgendwo in der Bibel unterbringen, um Evolution mit Bibel zu versöhnen. Ja, es steht ja, und die Erde wurde wüst und leer. Und es wird ja nicht gesagt, wie lange das ging. Also vielleicht, das sind da die Millionen von Jahren, die ökologischen Umwälzungen und dann nachher kam das weitere Schöpfungswerk. Aber es geht nicht, das war ein Tag. Und dann kommt der zweite Tag, der dritte Tag. Aber es ist offensichtlich korrekt, das dort anzusetzen. Da fiel der Satan zum ersten Mal auf die Erde und er wird in der Zukunft wieder nochmals auf die Erde geschmettert werden. Wann? Das ist schon ein bisschen Vorwegnahme. Wie? Ja, er wird aus dem Himmel geworfen. Wann? Ja, später. Ich bin sehr neugierig beim Bibellesen. Wenn es geht, dann möchte ich wissen, wann. Nein? Offenbarung 12. Ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und seine Engel. Und dann wird der Teufel aus dem Himmel geworfen auf die Erde. Und das heißt, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Weil der Teufel zu euch herabgekommen ist, er ist wütend, er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und das sind noch 3,5 Jahre, die bleiben. Das heißt also, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Antichrist das Götzenbild auf den Tempelplatz stellt, da wird der Satan aus dem Himmel geworfen auf die Erde und dann tobt er. Er tobt schon heute, ja. Aber wenn die Bibel sagt, dann tobt er, dann noch viel, viel, viel schlimmer. Wird er nochmals auf die Erde geworfen. Und dann geht es aber weiter. Wenn der Herr Jesus dann wiederkommt, nach 3,5 Jahren, um das 1000-jährige Reich aufzurichten, was geschieht mit dem Teufel? Gefesselt. Wie? Gefesselt. Er wird gefesselt, genau, von wem?
Engel.
Interessant. Der Herr rührt ihn nicht an. Ein Engel. Und das zeigt, der Teufel ist nicht ein Gegengott. Ein Engel, nämlich Michael, kann ihn aus dem Himmel werfen. Ein Engel kann ihn fesseln. Und dann wird er wohin getan? Wo? In den Abyssos. Ja, schlagen wir auf, Offenbarung 20. Wir müssen da ein bisschen vorgreifen. Vers 1. Verse 1 bis 3. Kann uns das jemand vorlesen, so dass die Internethörer auf Sermon Online auch was davon haben?
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden.
Jawohl. Also, und dann liest doch noch weiter, wenn du schon stehst, noch Vers 10. Nach dem tausendjährigen Reich, nach einem kurzen Aufbäumen, kommt das Definitive.
Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jawohl. Also, da haben wir am Anfang des tausendjährigen Reiches wird der Teufel in den Abgrund geworfen, gebunden für 1000 Jahre. Dann nochmals aus dem Abgrund kommt er hervor, wütet nochmals ganz kurz, das ist der letzte Aufstand von Gog und Magog, von Offenbarung 20, und dann wird er in den Feuersee geworfen. Also wir können 4 Stürze unterscheiden. Einer ist geschehen und 3 werden noch folgen. Aber warum habe ich das alles so lesen lassen? Er wird gebunden im Abgrund. Und das Wort heißt eben auf Griechisch Abyssos. Und das ist das gleiche Wort wie hier in Offenbarung 9, Vers 1. Das ist so interessant. Liest nochmals jemand Vers 1. Bitte?
Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben.
Ja, also dieser gefallene Engel, haben wir gesehen, das ist der Teufel. Der ist noch nicht im Abgrund. Jetzt öffnet er den Abyssos, den Abgrund, und dann kommen diese schrecklichen Wesen heraus. Auf die Erde. Jetzt Frage, was sind das für Wesen, die im Abyssos sind und dann rauskommen? Ja, jemand sagt Dämonen, aber die Dämonen sind ja frei. Ich meine, in den Evangelien lesen wir oft von Besessenen, und die von einem Dämon besessen waren, in einem Fall sogar von einer Legion, etwa 6000, der Mann von Gadara, ja, und die mussten dann ausfahren, gingen dann sogar in eine Herde Schweine und haben die dann verwüstet. Ja, also die sind frei, die sind aktiv heute. Aber da geht es ja um solche, die sind im Abyssos gebunden. Wer sind das?
Die Engel, die sich mit Menschen eingelassen haben.
Oh. Das klingt ganz eigenartig, ja. Und es ist ja so, in 1. Mose 6 lesen wir, die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und dann haben sie genommen, welche sie sich auch erwählten. Und aus dieser Verbindung, Söhne Gottes ist ein Ausdruck für Engel, was ist geschehen?
Entstanden die Riesen.
Entstanden diese Riesen. Und zwar sagt Mose, das war damals und auch nachher. Darum, das gab es auch später wieder, und darum ist zum Beispiel ein Goliath entstanden. Durch diese Kombination. Und ja, wir sollten zum Schluss kommen. Ich möchte das nur antönen und dann gehen wir nächstes Mal noch dem genauer nach. Aber schauen wir mal in 2. Petrus 2, Vers 4. Wer liest uns das vor?
Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah...
Jawohl, also er spricht dann über Noah und die Sintflut, aber in Vers 4... spricht davon, dass diese Engel in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt, Ketten der Finsternis überliefert wurden, um aufbewahrt zu werden zum Gericht. Und jetzt in Judas Brief wird noch genauer gesagt, wie die gesündigt haben. Judas Brief, Vers 6. Liest du mal.
Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt.
Jawohl. Und dann Vers 7.
Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen.
Jawohl. Also von Sodom und Gomorra wird gesagt, die hätten Unzucht begangen, wie jene. Und das bezieht sich zurück auf Vers 6, diese Engel, die gesündigt haben. Also diese Engel, die sich so schwer versündigt haben, dass sie die Schöpfungsordnung durchbrochen haben. Also eine sexuelle Beziehung mit Menschen. Ich war, Engel können sich ja materialisieren, sodass man, die sehen aus wie ein Mensch. Zum Beispiel diese zwei Engel, die zu Lot gekommen sind, 1. Mose 19. Er dachte, das sind irgendwelche fremden Leute, die da zu ihm auf Besuch kommen. Aber es waren Engel, sagt der Bibeltext. Und so konnten die ein solches Verhältnis eingehen. Und in 1. Mose 6 heißt es sogar, dass sie die Töchter der Frauen nahmen, welche sie sich erwählten. Und auf Hebräisch, lakach isha, also eine Frau nehmen, das ist der normale Ausdruck für heiraten. Die haben geheiratet. Aber man muss ja nicht meinen, wenn man gegen die Schöpfungsordnung heiratet, das gilt vor Gott nicht. Und darum wird das Unzucht, Hurerei genannt. Ich meine, wenn zwei Homosexuelle heiraten, dann ist das nicht eine Ehe vor Gott. Nach dem biblischen Sprachgebrauch ist das immer noch Unzucht, Hurerei. Und das wird auch in der Bibel so genannt, bei diesen Engeln. Aber es war so schwer, wenn die Schöpfungsordnung durchbrochen wird, das war so schwer, wegen diese Dämonen wurden dann in den Abyssus hinuntergetan und gebunden. Im Gegensatz zu den anderen, die herumtoben. Und jetzt kommt der Punkt. Und diese Sorte, die dort wartet, das hat eine Bitterkeit aufgestaut, durch all die Jahrtausende hindurch. Wir können nichts tun. Und jetzt werden die plötzlich für eine kurze Zeit losgelassen. Und darum haben wir diese schreckliche Beschreibung, die gehen auf die Menschen los, die das Siegel Gottes nicht haben. Die 144.000 sind verschont. Und gehen auf sie los und plagen sie. Und zwar so schrecklich, haben wir gelesen, dass die Menschen den Tod suchen und sie finden ihn nicht. Und dann heißt es 5 Monate lang. Und sie werden ja verglichen mit Heuschrecken. Und interessant ist, eine Heuschreckenplage, wie lange dauert die normalerweise? Genau 5 Monate. Mai bis September. Das ist so die Saison für Heuschreckenplage. Aber eben, das sind keine wirklichen Heuschrecken, wie Heuschrecken. Also dämonische Wesen, die ihre totale Wut auslassen an den Menschen, weil sie das nie so ausüben konnten wie die anderen. Sie waren gebunden für Jahrtausende. Und jetzt versteht man auch, vielleicht das noch zum Schluss, in Lukas 8, wo der Herr Jesus diesem besessenen Gadarener begegnet. Da sagt doch der böse Geist, der da Anführer war, auf die Frage, was ist dein Name? Legion. Denn es waren viele. Und dann sagen sie, bist du gekommen vor der Zeit, um uns zu quälen? Und sie bitten ihn, sie nicht in den Abgrund zu senden. Und was steht für Abgrund? Einmal raten? Abyssos. Also die hatten Angst, oh, jetzt müssen wir auch in den Abyssos runter, wie die anderen. Nein, die konnten dann in die Schweine. Die gingen nicht in den Abyssos. Das ist diese spezielle Sorte, aber die kommt nach Offenbarung 9 für eine kurze Zeit während der großen Drangsal und wird auf die Menschen losgelassen. Und nächstes Mal werde ich dann zeigen, dass zwischen diesem Angriff der 5. Posaune und dem Angriff des Königs des Nordens, der Israel überrennen und dann tagtäglich plagen wird, eine ganz direkte Verbindung besteht. Und zwar wird nämlich der Angriff des Königs des Nordens in Joel 1 mit einer Heuschreckeninvasion verglichen. Also da gibt es eine Verknüpfung zwischen dieser Armee von Norden, sagen wir nur mal, heute heißt die IS, ja, und dieser Sorte von Dämonen. Das ist unglaublich. Also das wird die Entfesselung des Bösen sein in einer Form, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Aber eigentlich ist ja auch eigenartig, dass diese IS auch schon heute eine Bosheit entfaltet. Die sucht man vergeblich an anderen Orten. Und da muss man sich fragen, aber wie ist das eigentlich möglich? Auch anderswo findet man doch die Aktivität von Dämonen in Religionen. Aber warum ist nicht eine solche Entfesselung des grausamen Brutalen wie dort? Nun, in Matthäus 12 erzählte der Herr Jesus diese Geschichte, da wird ein Dämon aus einem Menschen ausgetrieben. Aber anstatt dass der Mensch sich bekehrt, ist einfach quasi sein Haus, sein Inneres gekehrt und geschmückt. Dann geht dieser Dämon weg, ist unruhig, geht durch wüste Örter und dann holt er 7 andere. Und wie sind die? Böser als er. Und das ist interessant. Alle Dämonen sind böse, aber es gibt noch bösere. Und das erklärt diesen Unterschied. Eine Konzentration von noch böseren Dämonen kann diese Entfesselung ermöglichen und hier werden sie noch böser. Also da wird wirklich das Schlimmste hier freigesetzt. Und eben da besteht ein besonderer Zusammenhang mit diesem Heuschreckenangriff von Norden nach Joel 1. Aber davon nächstes Mal mehr. Und noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das uns so viel aufdeckt über die Zukunft, aber auch über die unsichtbare Welt und Herr Jesus, besonders über dich. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du über allem stehst. Du bist zur Rechten Gottes auf dem Thron, dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Du hast das Steuer nicht verloren. Und der Thron Gottes steht fest für alle Ewigkeit. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Und auch wenn wir in einer sehr bewegten und wilden Zeit leben, wir haben dich. Und danke, dass wir immer wieder unsere Blicke ganz bewusst zu dir emporheben dürfen. Wir sehen diese Zeichen der Endzeit vor unseren Augen, aber wir dürfen uns freuen auf den Tag und es kann jeder Tag sein, dass du kommst, um die Deinigen in die himmlische Herrlichkeit zu bringen. Wir danken dir dafür. Amen.